ابراهام.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 30. Oktober 2024, gleich dem 9. Aban 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rihane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran. Der Islam würdigt die Rolle der Frau als Mutter. Im Westen aber kann es so vorkommen, dass die Frau sogar dafür benachteiligt wird, dass sie Kinder hat, sodass es danach aussieht, dass sie dafür bestraft wird, anstatt gelobt zu werden. Die Eltern nehmen im Islam einen so hohen Platz ein, dass Gott es den Kindern untersagt, sie auch nur auf geringste Weise verbal zu verletzen. Besonders hoch ist hierbei der Rang der Mutter. Gemäß Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei ist die Frau die wichtigste Säule und das wichtigste Mitglied der Familie. Er sagt, Mütter, die die liebevolle Erziehung ihres Kindes unter dem Vorwand, andere bedeutungslose Dinge zu tun, beiseite lassen und keine richtigen Prioritäten setzen, begehen einen Fehler. Wenn das Kind unter der liebevollen mütterlichen Obhut aufwächst, ist das die beste Methode zur Erziehung eines Menschen. Die Eltern haben gemäß Islam ihren Kindern Selbstständigkeit und Verantwortung gegenüber dem Wohl der Gesellschaft beizubringen und sie islamisch zu erziehen. Für die Erziehung der neuen Generation, die einmal die Zukunft der Gesellschaft gestalten soll, ist die gefühlvolle Fürsorge der Mutter besonders wichtig. Glück und Unglück einer Gesellschaft hängen weitgehend davon ab, wie Mütter ihre Kinder erziehen und wie viel Wärme sie ihnen geben. Die Frauen können dank der einmaligen Voraussetzung zur Kindererziehung und Mutterliebe, die Gott ihrem Wesen mitgegeben hat, eine neue Generation heranbilden, die gläubig und rechtschaffen ist und die Gesellschaft vor den kulturellen Aggressionen fremder Mächte schützt. Ein Kind, welches rechtschaffen erzogen wird, kann sogar zum Ritter eines ganzen Volkes werden. Daher sagt Ayatollah Khamenei, es ist grundsätzlich wichtig, dass ein Kind mit Muttermilch genährt wird und dass seinem Leben und seiner Gesundheit und der Erziehung Wert beigemessen wird, so dass wir immer nachdrücklich auf diese Sache hinweisen und davon überzeugt sind, dass dies die größte und heiligste Aufgabe ist, die in der Familie erfüllt werden muss. Die islamischen Lehren empfehlen wiederholt, dass Mütter bei ihrem Kind sein sollen und ein Kind am besten in der liebevollen Obhut der Mutter aufwächst. So manches Problem kann tatsächlich nur eine Mutter verhindern und lösen. Die westliche Kultur aber stellt es als eine Art Einschränkung der Frau dar, wenn sie Mutter wird. In einigen westlichen Ländern wird die Frau dann sogar benachteiligt. Die OECD, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat die Bestimmungen für soziale Unterstützung von 188 Ländern untersucht. Sie gab bekannt, dass die USA der einzige Industriestaat ist, bei dem es um die Familienunterstützung nicht besser bestellt ist als in rückständigen Ländern wie zum Beispiel in Neuguinea. In den USA gibt es keine Gewährleistung für einen bezahlten Urlaub. Arbeitnehmer können zwar unbezahlten Urlaub nehmen, aber einfache Arbeiter können sich das überhaupt nicht leisten. Eine Arbeiterin, die 3 Monate bei ihrem Neugeborenen bleiben will, muss auf nahezu $10.000 von ihrem Lohn verzichten. Unterdessen haben 60% der US-Bürger noch nicht einmal $1.000 auf ihrem Bankkonto stehen, geschweige denn, dass sie auf ihre Lohn- oder Gehaltszahlung verzichten könnten. Daher müssen fast 1/4 der Arbeiterinnen schon 2 Wochen nach der Geburt eines Kindes aus finanziellen Gründen wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Ein Säugling braucht aber in den ersten Monaten unbedingt Fürsorge und Pflege. In einigen Fällen steht sogar sein Leben auf dem Spiel. Gemäß offiziellen Statistiken weisen die USA die höchste Sterberate von Säuglingen unter den Industriestaaten auf. Die wichtigste Ursache ist dabei, dass diese Kinder alleine gelassen werden. Die UCLA, Universität von Kalifornien, Los Angeles und die McGill-Universität in Kanada haben bei Untersuchungen festgestellt, dass sich diese Sterberate erheblich senken lässt, wenn in der Familienpolitik bezahlter Urlaub vorgesehen würde. Die Sterberate sinkt mit jedem Monat, in dem der Säugling mit der Familie zusammen ist, um 13%.
Thank you.
Besonders seltsam und verwunderlich an den US-Gesetzen ist, dass eine Frau, nachdem sie Mutter wurde, nicht nur keine Unterstützung erhält, sondern einen Teil ihres Entgeltes verliert. Wenn ein Mann in den USA Vater wird, so wird sein Lohn bzw. Gehalt um 6% erhöht. Aber eine Frau muss für jedes Kind 4% einbüßen. Jessica Dickler hat in einem Bericht des englischen Fernsehnetzes CNBC über den Einkommensrückgang für Mütter gesagt: Es hat viele Vorzüge, Mutter zu werden. Allerdings gehört ein höheres Einkommen nicht dazu. Eine Studie zeigt, dass das Einkommen von Frauen im Westen nach der ersten Geburt um 30% zurückgeht. Das US-amerikanische Nationalbüro für Wirtschaftsforschung hat im Januar 2018 berichtet, dass die Chancen der Frauen für eine berufliche Beförderung nach der Geburt ihres ersten Kindes zurückgehen. Jessica Dickler weiter: In den Vereinigten Staaten wird normalerweise den Frauen, die eine Vollzeitbeschäftigung haben, im Vergleich zu jedem Dollargehalt, den ihre männlichen Kollegen für die gleiche Arbeit bekommen, jeweils nur ca. 80 Cent bezahlt. Und der Gehaltsunterschied zwischen beruflich tätigen Müttern und Vätern ist sogar noch größer. Gemäß einer anderen Analyse, die vom National Women's Law Center in den USA im Jahre 2018 durchgeführt wurde, wird Müttern im Vergleich zu jedem Dollar, die Väter erhalten, nur 71 Cent bezahlt. Sie erleiden dadurch einen finanziellen Verlust von $16.000 jährlich. Ein anderer Bericht, der seitens TOC, einem britischen gewerkschaftlichen Dachverband, herausgegeben wurde, bestätigt, dass Frauen mit einer Lohnsenkung rechnen müssen, wenn sie ein Kind bekommen, während das Gehalt der Väter steigt. Es heißt in diesem Bericht, dass Väter ca. 20% mehr als kinderlose Männer ausgezahlt bekommen. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei sagte vor einer großen Versammlung von Iranerinnen anlässlich des Jahrestages der Geburt der geehrten Fatima Zahra, gegrüßet sei sie. Laut Islam ist es die Hauptaufgabe einer Frau, sich um das Zuhause zu kümmern. Wichtig ist jedoch dabei, dass mit der Pflege des Zuhauses nicht gemeint ist, dass sie das Haus hüten muss. Einige verwechseln dies. Wenn wir sagen, sich um das Zuhause kümmern, dann denken sie, wir meinten damit, dass die Frauen immer zu Hause bleiben sollen und nichts tun, keinerlei Aufgaben übernehmen, keinen Unterricht geben, sich nicht um die Sache Gottes bemühen, sozial untätig bleiben und ebenso wenig politisch aktiv werden. Aber das ist nicht mit Häuslichkeit gemeint. Häuslichkeit bedeutet, sich um das Daheim zu kümmern und zusätzlich dazu jegliche andere Aufgabe, die ihr übernehmen könnt und gerne übernehmen möchtet, zu erledigen, wobei jedoch alles im Vergleich zur häuslichen Verantwortung zweitrangig ist. Wenn zum Beispiel der Fall auftritt, dass ihr entweder das Leben eures Kindes schützen oder eine bestimmte Arbeit im Büro erledigen müsst, dann geht das Leben dieses Kindes vor. Zweifelt ihr daran? Bestimmt nicht. Keine Frau wird daran zweifeln, dass wenn ihr Kind und die Arbeit im Büro in Gefahr geraten, das Leben des Kindes den Vorrang hat. Genauso verhält es sich, wenn es um die Moral des Kindes und den Glauben des Kindes und ebenso, wenn es um die Erziehung des Kindes geht. Das heißt genauso wenig, wie ihr im Falle, dass euer Kind in Lebensgefahr ist, zweifelt, besteht auch für euch hinsichtlich seiner richtigen Erziehung kein Zweifel. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur. Im heutigen zweiten Teil unserer neuen Beitragsreihe über iranische Architektur werfen wir einen Blick auf die prähistorischen Epochen Irans und die architektonischen Spuren aus dieser Zeit. Die ersten größeren Funde über Kunst und Architektur Irans in der prähistorischen Zeit lieferten die Ausgrabungen in Shush in Südwest-Iran. Jahrelang wusste man sie nicht einzuordnen, denn es bestand eine große Ähnlichkeit zu den Funden im Zweistromland. Aber seit einigen Jahrzehnten hat man aufgrund von zahlreichen Ausgrabungen in verschiedenen Teilen Irans erkannt, dass die in Shush gefundenen prähistorischen Gegenstände und Baureste Teil einer selbstständigen großen Zivilisation waren, die es auf der iranischen Hochebene und ihren Randgebieten gegeben hat. Die zurückgebliebenen Reste der Bauwerke aus dieser Zeit, die in vier historischen Hügeln in Shush freigelegt wurden, betreffen die eigentliche Stadt, die Hauptfestung, Palastanlagen und gewöhnliche Wohnhäuser. 1891 wurde mit den Ausgrabungen in dieser Gegend von Iran begonnen und zahlreiche Gegenstände dieser Zivilisationsepoche gelangten ans Tageslicht. Weitere Spuren dieser Zivilisation auf der iranischen Hochebene wurden in den historischen Hügeln Gian bei Nahavand, Sialk bei Kashan, Turang bei Gorgan und Hisar bei Damghan sowie Cheshme Ali bei Rey und in Lorestan gefunden. Alle diese Gebiete gehören zu der iranischen Zentralhochebene. Anhand der Funde lässt sich sagen, dass in diesem Gebiet für die Dauer eines Jahrtausends eine kulturelle Einheit in den Steinmetzarbeiten und den bemalten Tongefäßen zu beobachten ist. Bevor die Meder und Perser auf der iranischen Hochebene eintrafen, bestimmten bis ca. 1000 Jahre vor Christus die Ilama die Geschichte Irans. Hinsichtlich der Bauweise in dieser Ära können wir eigentlich nur Näheres über die Tempel sagen. In einigen Reliefen sind diese Tempel als hohe quadratische Bauwerke mit Vorterrasse zu sehen. Sie weisen an der Vorderseite Fensterluken auf, während es wahrscheinlich auf der Rückseite dieser Tempel Treppen gab, die in den Tempel hineinführten. Auf den Reliefabbildungen sehen wir zwei Türrahmen und links davon eine Art Vorhang aus Schilfrohr, der vor dem Eindringen des Sonnenlichts in den Tempel schützt, während auf der rechten Seite so etwas wie eine Tür abgebildet ist. Besonders interessant an diesem Tempel sind zwei große Hörner, die an beiden Seiten aus dem Mauerwerk der Tempel herausragen. Die Bauweise der Ilama lässt auf ein halbarides Klima in einem flachen Land schließen. In einer Gegend, wo nicht so leicht an Holz zu gelangen war, lieferten sonnengetrocknete Lehmziegel das beste Baumaterial. Die Bauwerke bestanden aus verschiedenen großen Räumen mit hohen Decken und die Häuser hatten kleine Fenster, die sich in Richtung eines Innenhofes öffneten. Im zweiten Jahrtausend vor Christus war dies das allgemeine Bauschema. Die Häuser der wohlhabenden Schicht hatten zusätzlich noch einen zentral gelegenen Empfangsaal, der ebenso mit dem Innenhof in Verbindung stand. Ein einmaliges Beispiel für die Bauweise der Ilama liefert ein pyramidenähnlicher Treppenturm in der Nähe von Shush, nämlich das Zikkurat Chorazambil. Dieses Zikkurat ist zum Teil noch erhalten.
Auf einigen bemalten und beschrifteten Relieftafeln wird Chorasambil als Baudenkmal für König Untashgal bezeichnet. Man vermutet, dass die Residenzstadt dieses elamischen Königs neben diesem Zikkurat gelegen hat und zwei nahegelegene Tempel für religiöse Zeremonien dienten. Auf den im Chorasambil enthaltenen Wandgemälden sind Priester bei einem Opferfest zu sehen. Sie stehen auf einem großen Platz gegenüber zwei Gebäuden mit breiten Treppen. Das Chorasambil ist fünfstöckig. Jedes Stockwerk ist kleiner als das jeweils darunterliegende. Das erste Stockwerk ist im Grundriss quadratisch und in der Mitte befindet sich ein Hof von ca. 100 Quadratmetern. Wahrscheinlich wurden in diesem Gebäude religiöse Zeremonien abgehalten. Die Stockwerke sind durch breite Außentreppen miteinander verbunden. Das Eingangstor zum Tempel ist reichlich verziert. Die Iraner haben an diesem Bauwerk zum ersten Mal in der Geschichte ihre Architektur glasierte Kacheln zur Gebäudeverzierung verwendet. Auch auf der erhöhten Plattform für die Opfergaben vor dem Tempel wurden Lehmziegel benutzt, die mit einer himmelblauen Glasur überzogen und mit weißen und schwarzen Kreisen verziert sind. Die erhalten gebliebenen Kachelscherben des Tempels sind Reste von bunten Abbildungen von Fabeltieren, ähnlich der Verzierung an den Gebäuden der später herrschenden Achämeniden. Über den Gängen wölbten sich sichelförmige Torbögen. Übrigens hat man in Chorasambil Spuren der ältesten Kläranlage der Welt entdeckt. Der Bau des Zikkurates Chorasambil wird ungefähr auf 1265 vor Christus datiert und wahrscheinlich wurde es über den Trümmern der historischen Stadt Dur-on-Tash errichtet. Das Zikkurat ist ehemals ca. 52 Meter hoch gewesen, doch ist es inzwischen zum Teil eingestürzt. Chorasambil wurde in die UNESCO-Liste für das Weltkulturerbe aufgenommen. In der Nähe von Shush und weiter entfernt von Chorasambil hat man die Reste von drei Palästen gefunden. In einem befinden sich Familiengrüfte, und zwar wurden die Toten unter ihrem Haus beigesetzt, und von allen Zimmern aus konnte man über eine Treppe zu den Grüften herabsteigen. In diesen Palästen hat es auch Torbögen gegeben, und die Grüfte waren besonders ausgeschmückt. Die Volksstämme, die gegen Ende des 2. Jahrtausend vor Christus von Norden aus in den Iran einwanderten, haben vieles auf der iranischen Hochebene verändert, darunter auch den Baustil. Sie kamen aus einer bewaldeten Gegend und deshalb führten sie die Verwendung von Holz in der iranischen Bauweise ein und beim Bau von Häusern wurden von da an Holzpfeiler verwendet. In der Mitte der Häuser lag getrennt von den anderen Kammern ein großer Säulensaal, der höchstens durch einen Gang mit dem Wohnzimmer verbunden war. An den Ausgrabungen in Hasanlu im Nordwesten Irans hat man festgestellt, dass diese Bauweise zusammen mit der Herstellung von grauen Tongefäße, die plötzlich Verbreitung fand, ursprünglich nicht im Iran beheimatet war und aus einer anderen Gegend in den Iran gelangte. Der Zeitraum Ende 2000 bis zu den Anfängen des ersten Jahrtausends vor Christus wird die Zeit der dunklen Jahrhunderte genannt, denn in dieser Zeit geschahen viele Völkerwanderungen, entstanden zahlreiche Kleinstaaten und große Imperien gingen unter. Die Elamer wurde aber erst nach einigen Jahrhunderten von anderen Volksstämmen verdrängt. Der wichtigste davon waren die Saken, die dem Nomadenvolk der Skiten angehörten. Ihnen folgten die Meder und die Achämeniden. Beim nächsten Mal werden wir vor allen Dingen über die Bauweise der Achämeniden berichten.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Dobu de Samon mit dem Titel Man Mastu Tudivone. Das heißt, ich bin vertrunken und du bist verrückt.
من مستو تو دیوانه ما را که برد خانه صد بارو تو را گفتم کم زن ناز دیوانه مستو تو دیوانه ما را که برد خانی صد بارو تو را گفتم کم زن ناز پیمانه جانا به خرابات آی تا لذت به جان بینی جان را چه خوشی باشد بی صحبت به جان آمانی در شهر و یکی کس را هوشیار و نمی‌بینم هر یک بهتر از دیگر شوریده و دیوانه
به هوشیاران مسکار یکی دانه. تو وقف خراباتی دفنت می و خرجت می، زین وقف و به هوشیاران مسکار یکی دانه. چو تو مستی افسون من افسانه، ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه، ای حبیب نا. چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، و از حسرت او مرده
صد عاقل و
فرزانه، صد عاقل و فرزانه.
حق تبریزی از خلق چه پرهیزی، اکنون که در افکندی صد فتنه فتانه، اکنون که در افکندی صد فتنه فتانه.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
Trotz der zunehmenden Verbote für das Tragen der islamischen Bekleidung zeigen immer mehr muslimische Frauen Interesse daran, sich an diese Anweisung des Islams zu halten. Frankreich rühmt sich, die Wiege der Demokratie zu sein. 1789 wurden während der Französischen Revolution die drei Prinzipien Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ausgerufen. An ihrer Geltung in diesem Lande muss man heute jedoch zweifeln. Frankreich hat am massivsten den Schulbesuch mit islamischem Hijab verboten. Die erste Hijab-Krise gab es 1989. Drei Schülerinnen, die islamische Bekleidung trugen, durften ihre Schule nicht mehr betreten. 1990 erhielten fünf Schülerinnen aufgrund der internen Statuten einer Schule in der Nähe von Paris Hausverbot. Und inzwischen zieht dieses Vorgehen gegen Schülerinnen mit Hijab in Frankreich bereits weite Kreise. Die belgische Zeitung Le Soir schrieb vor einigen Monaten, 70% der 130 französischsprachigen Mittelschulen in Belgien haben ihren Schülern das Tragen des Hijabs verboten. Im Jahr 2000 lag diese Ziffer unter 41%. Der Hijab ist ein religiöser Wert. Das feindselige Verhalten, welches wir gegenüber hijabtragenden Frauen in europäischen Ländern sehen, lässt die Frage auftauchen: Wie ist es möglich, dass diese Länder sich als Wiege der Freiheit und Demokratie betrachten? Warum werden in einer Gesellschaft, in der sogar Homosexualität unter dem Vorwand der Freiheit offiziell anerkannt wird, die Muslime daran gehindert, ihren einfachen religiösen Pflichten nachzukommen? Die Muslimen bilden in Frankreich die größte Religionsminderheit mit ca. 5 Millionen Menschen. Die französische Regierung bekämpft die Symbole dieser Religion, zu denen auch der Hijab gehört. Aber bislang gab es noch kein Vorgehen gegenüber Symbole Andersgläubiger wie das Käppchen jüdischer Schüler oder das Kreuzchen, das christliche Schülerinnen an einer Halskette oder am Armband tragen. In Frankreich gibt es nur ca. 500.000 Juden. Diese können sich ungestört in ihrer typischen Kleidung auf öffentlichen Plätzen bewegen. Die scharfen Angriffe der staatlichen Institutionen in Frankreich gelten nur den Muslimen. Professor Roger Garoudi, muslimischer Denker in Frankreich, ist der Meinung, dass das Hijab-Verbot für Musliminnen in Frankreich von der giftigen anti-islamischen Propaganda der USA und des Zionismus herrührt. Er sagt: Heute ist der Kampf gegen den Terrorismus unter falschen Vorwänden zu einem Versuch geworden, den Islam auf der Welt zu schwächen. Sie, die USA und Zionisten, versuchen in Koordination miteinander der Welt ein schlechtes Bild vom Islam vorzulegen. Die französischen Verantwortungsträger haben unter dem Einfluss dieser Propaganda die Muslime eingeschränkt. Garoudi bezeichnet das Hijab-Verbot in Frankreich als undemokratische Maßnahme. Es stellt sich die Frage, wie können die französischen Politiker von den muslimischen Frauen erwarten, dass sie den Hijab, der ein wichtiger Wert für sie ist, nicht mehr beachten? Ist es möglich, einerseits von Meinungsfreiheit und freier Meinungsäußerung zu sprechen und andererseits durch Verabschiedung eines Gesetzes eine einfache religiös-gesellschaftliche Handlung anderer zu verhindern? Elma und Laila Louis, zwei französische Mädchen, wurden wegen ihres Hijabs von der Schule verwiesen. Ihr Vater ist ein Jude, aber wie er sagt, glaubt er im Grunde an keine Religion. Also wurden diese beiden Mädchen nicht von ihrer Familie gezwungen, den Hijab zu tragen, und sie tun dies nur, weil der Islam die Anweisung gibt, dass er zu beachten ist. Herr Louis ist Rechtsanwalt der antirassistischen Bewegung. Er sagt: Meine Töchter sind Muslime und wollen das Gebot des islamischen Hijabs beachten. Ihre Entscheidung gilt in Frankreich als persönliche Entscheidung und die meisten muslimischen Frauen in Frankreich halten sich an dieses Gebot. Meine Töchter sind aber nur wegen des Hijabs an der Unterrichtsteilnahme gehindert worden. Der Hijab ist für meine Töchter Teil ihres Lebens und ich respektiere ihre Überzeugungen. Ich habe beim Gericht Klage eingereicht. Es handelt sich nämlich hier für mich um ein klares Beispiel für Rassendiskriminierung.
Die französischen Staatsmänner haben den Hijab mit Politik in Zusammenhang gebracht und behaupten, er störe die Sicherheit. Unterdessen ist gerade die Abwendung von Religion und Moral der eigentliche Grund für viele soziale Missstände im Westen. Entgegen der Suggestionen, die im Gange sind, um den Hijab als politische Angelegenheit oder als Symbol für fantastische Bewegungen hinzustellen, ist dieses Gebot lediglich eine Aufforderung, die im Koran steht. Das Hijab-Tragen ist Teil des religiösen Verhaltens einer muslimischen Frau. Hijab symbolisiert Keuschheit und Anstand einer muslimischen Frau. Die japanische Autorin Chanula Nakata, die sich 1991 zum Islam bekannte, sagt: Als ich zum Islam übertrat, war gerade die Diskussion um den Hijab an französischen Schulen ein heißes Thema. Bevor ich Muslimin wurde, konnte ich nicht verstehen, wieso die Schulen so empfindlich auf ein Stück Stoff, welches auf dem Kopf getragen wird, empfindlich sind. Als Nicht-Muslim blickte ich wie eine Außenstehende auf den Hijab und konnte daher dessen Bedeutung nicht begreifen, aber ich war davon überzeugt, dass die Schulen wegen gegenseitiger Respektierung von religiösen Dingen auch die Ansichten von Schülerinnen und ihr religiöses Verhalten respektieren müssen. Diese Japanerin ist der Meinung, die Franzosen hatten wie die meisten Europäer erwartet, dass der Hijab parallel zu der Verwestlichung und der Weltliebe schließlich einmal der Geschichte angehören wird. Aber in der islamischen Welt gibt es besonders unter der jungen Generation eine große zunehmende Welle der Rückkehr zum Hijab, die sich auf die verschiedenen Länder ausdehnt. Diese Rückkehr ist ein Zeichen für die Wiederbelebung des Islams. Wir schließen für heute mit einem Wort des französischen Priesters Michel Loloun. Er sagt: Als ein Christ bin ich der Überzeugung, dass die Muslime wegen ihrer besonderen moralischen Wertmaßstäbe die religiösen Freiheiten besitzen und einen geeigneten Platz im Gesellschaftsleben Frankreich einnehmen müssen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin